Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Burkhard Schäfers, guten Tag. Sie haben mehrere hunderttausend Beschäftigte, wertvolle Immobilien in bester Lage und milliardenschwere Haushalte. Die beiden großen Kirchen in Deutschland. Das liegt ganz maßgeblich an der Kirchensteuer. Ein weltweit ziemlich einzigartiges Finanzierungsmodell.
Von heute auf morgen die Kirchensteuer nicht mehr zur Verfügung zu haben, wäre für die Kirchen in Deutschland eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also diese Volumina anderweitig finanzieren zu wollen, das ließe sich wohl kaum realisieren.
Wenn man sich das in einem größeren Kontext auch nochmal anguckt, würde ich schon sagen, dass ich gerne Kirchensteuern zahle. Kirche hat ja auch oder nimmt ja auch viele gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahr, prägt auch die Gesamtgesellschaft nicht unwesentlich, auch wenn nicht immer groß irgendwie Kirche draufsteht, aber doch manchmal auch Kirche dann dahinter steckt.
Die Caritas-Legende, dass die Kirchen immer den Eindruck verbreiten, als ob sie aus der Kirchensteuer so viel ihrer sozialen Einrichtungen selber finanzieren würden, das hat mit der Realität nichts zu tun.
99% der Kirchen weltweit leben ohne Kirchensteuer. Und warum soll das bei uns auch nicht möglich sein?
Verschiedene Stimmen zu unserem Thema heute. Seit kurzem sind zum ersten Mal weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglied einer der beiden großen christlichen Kirchen. Unter anderem deswegen gerät auch die Art, wie sich die Kirchen finanzieren, in die Debatte. Wir fragen heute in der Streitkultur, Kirchensteuer abschaffen, ja oder nein? Und dazu begrüße ich zwei Gäste. Philipp Möller, er ist Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien in Deutschland. Das ist ein Zusammenschluss säkularer Organisationen. Philipp Möller ist Autor mehrerer Bücher, unter anderem Gottlos glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären. Sie sind zugeschaltet aus Berlin. Grüße Sie, Herr Möller.
Hallo, guten Tag.
Und Hans-Michael Heinig, Professor für öffentliches Recht mit Schwerpunkt Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Universität Göttingen. Außerdem leitet Hans-Michael Heinig das Kirchenrechtliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Guten Tag, Herr Heinig, nach Hannover.
Hallo.
Wir eröffnen diese Streitkultur wie immer mit zwei kurzen Plädoyers. Hier eine Minute für Sie beide, Herr Möller. Warum will der Zentralrat der Konfessionsfreien die Kirchensteuer abschaffen?
Also, dass Weltanschauungsgemeinschaften Mitgliedsbeiträge erheben, das ist ja unproblematisch. Dass aber Säuglinge ungefragt zum Mitglied einer Steuergemeinschaft gemacht werden können, dass ihre Konfession dann auf der Lohnsteuerkarte für die Arbeitgeber sichtbar ist und dass sie den Austritt dann gegenüber dem Staat erklären müssen, das ist ein deutscher Sonderweg, der von den Nationalsozialisten eingeführt wurde. Wir sprechen uns dafür aus, dass auch die Kirchen rechtsgültige Verträge mit erwachsenen Menschen abschließen müssen. Die Kirchensteuer, das muss man auch wissen, fließt nicht in Caritas und Diakonie, die werden nämlich aus öffentlichen Mitteln finanziert. Wer eine Kirchensteuer erhebt, muss laut Grundgesetz auch eine Moscheesteuer erheben. Die Absetzbarkeit der Kirchensteuer wird von allen Steuerzahlern, also auch den 42% Konfessionsfreien, mit 4 Milliarden Euro pro Jahr subventioniert. Und zuletzt sollten doch alle politisch Verantwortlichen wissen, dass 3/4 aller Deutschen unsere Position vertreten, nämlich, dass alle Weltanschauungsgemeinschaften Mitgliedsbeiträge erheben können, aber bitte selbstständig.
Dann kommen wir zur Gegenrede. Herr Heinig, warum soll Deutschland die Kirchensteuer in ihrer jetzigen Form behalten?
Na, die Kirchensteuer ist ja im Grundgesetz garantiert, übernommen aus der Weimarer Republik. 1919 hat man sich dafür entschieden, im Rahmen der Trennung von Staat und Kirche dieses Finanzierungsmodell beizubehalten. Für die SPD war damals ganz wichtig, dass es sich um ein demokratisches Finanzierungsmodell handelt, das zugleich ertragreich ist und die Kirchen lebensfähig hält. Und dieses Motiv hat sich doch auch als belastbar erwiesen. Alle Mitglieder zahlen nach ihrer Leistungsfähigkeit. Nichtmitglieder werden nicht herangezogen. Es ist ein Mitgliedsbeitrag in einer besonderen öffentlich-rechtlichen Form. Die negative Religionsfreiheit ist so geschützt und gesichert, zugleich die positive in fördernder Weise begleitet. Es passt sehr gut in dieses Trennungsmodell, das wir im Grundgesetz haben, dass eben keine ausgrenzende, abgrenzende, religionsfeindliche Trennung ist, sondern Offenheit des Staates für alle Religionen und Weltanschauungen markiert.
Ihnen beiden danke für diese Eingangsstatements. Gleich eine Nachfrage an Sie, Herr Heinig, als Staatskirchenrechtler und engagierter Protestant kennen Sie ja die gesellschaftlichen Debatten. gaukelt dieses System der Kirchensteuer eine scheinbare Nähe von Staat und Kirche vor. Sie sind ja eben auch schon drauf eingegangen. Und zwar eine Nähe, die sich vielleicht überlebt hat angesichts von mehreren hunderttausend Kirchenaustritten jedes Jahr.
Na, der Kirchenaustritt ist ja eine ganz legitime Reaktion auf welche Motive auch immer. Eine Glaubensentfremdung oder ein Dissens mit kirchenleitendem Handeln. Genau das zeigt ja die Freiheitskompatibilität dieses Systems, dass ich mich dieser Steuerpflicht ohne weiteres entziehen kann, indem ich eine Austrittserklärung abgebe.
Herr Möller, Kirchensteuer zahlen ja nur die Kirchenmitglieder. Im Schnitt sind es übrigens knapp 300 Euro im Jahr pro Mitglied. Das hat das Institut der Deutschen Wirtschaft mal hochgerechnet. Nichtgläubige, die haben mit der Kirchensteuer ja erstmal nichts zu tun. Geht es dem Zentralrat der Konfessionsfreien eher um einen symbolischen Akt, vielleicht sogar darum, die Kirchen möglichst schnell klein zu kriegen?
Nein, keineswegs. Also die Kirchen möglichst schnell klein zu kriegen, das schaffen die Kirchen schon sehr gut selbst. Da müssen wir nichts dran tun. Sie sagten gerade, ob hier durch die Kirchensteuer eine Nähe zwischen Staat und Religion vorgegaukelt wird. Das würde ich nicht sagen. Es ist eine Nähe. Es ist ganz klar. Und hier wurde eben gerade gesagt, es sei ohne weiteres möglich, auszutreten. Man muss diesen Austritt ja gegenüber dem Staat erklären, also gegenüber einer staatlichen Behörde. Dafür gibt's oft keine Termine. Damit geht's schon mal los. Und wenn Sie sagen, Herr Schäfers, dass wir Konfessionsfreien mit der Kirchensteuer überhaupt nichts zu tun haben, dann verweise ich nochmal auf mein Eingangsstatement. Im Subventionsbericht der Bundesregierung wird die Absetzbarkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe mit 4 Milliarden Euro Subvention angegeben. Das ist eine indirekte Subvention, aber wir überlegen kurz, was wäre, wenn die Menschen die Kirchensteuer nicht mehr als Sonderausgabe absetzen könnten? Da würden noch erheblich mehr austreten als jetzt. Also das ist nicht richtig, dass wir Konfessionsfreie damit nichts zu tun haben. Wir subventionieren das System Kirche und Kirchensteuer mit.
Was sagt der Staatskirchenrechtler dazu?
Naja, also absetzbar sind auch andere Ausgaben, soweit sie für Gemeinwohlzwecke getätigt werden. Richtig ist aber, dass diese Absetzbarkeit gedeckelt ist und das bei der Kirchensteuer nicht der Fall ist und da tatsächlich eine Ungleichbehandlung im Moment stattfindet im indirekten Refinanzierungssystem. Ja.
Herr Möller, der Zentralrat der Konfessionsfreien bezeichnet die Kirchensteuer als, Zitat, Verstoß gegen den weltanschaulich neutralen Staat. Können Sie das nochmal erläutern, warum Sie das so sehen?
Es widerspricht insofern dem weltanschaulich neutralen Staat, als dass der deutsche Staat in seiner Tradition als Kirchenrepublik Deutschland die Kirchen hier maßgeblich bevorzugt gegenüber allen anderen Weltanschauungsgemeinschaften und letztlich eben auch allen anderen Organisationen. Und wir sprechen uns dafür aus, wenn Religion Privatsache ist, dann soll sie auch privatrechtlich organisiert werden, dann können die Kirchen EVs werden und dann müssten sie Mitgliedsverträge mit ihren erwachsenen Mitgliedern abschließen. Und wenn wir bedenken, dass heute 6% der Deutschen praktizierende Gläubige sind, dann haben wir eine ungefähre Vorstellung davon, wie viele Menschen dann tatsächlich Kirchenmitglieder wären.
Herr Heinig, 12,7 Milliarden Euro haben evangelische und katholische Kirche im vergangenen Jahr eingenommen durch die Kirchensteuer. Können Sie sagen, hat der Staat auch was davon? Hat die Gesellschaft was davon, dass den Kirchen so lukrative und stabile Erlöse verschafft werden?
Also ich möchte doch noch mal eben festhalten, dass sowohl das Bundesverfassungsgericht wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dieses System des Kirchensteuer unter Einschluss des Kirchensteuereinzugs durch den Staat geprüft und gebilligt haben. Also sozusagen von gravierenden Menschenrechtsverletzungen oder der Verletzung von Neutralitätspflichten kann man in einem politisch-polemischen Sinne sprechen, das ist in Ordnung, aber mit den rechtlichen, menschenrechtlichen und verfassungsrechtlichen Maßstäben hat das erstmal nichts zu tun. Die Kirchensteuer ist im internationalen Vergleich extrem ertragreich. Das führt dazu, dass die deutschen Kirchen überraschend reich sind, nicht an Vermögen, das ist zum Beispiel die anglikanische Kirche sehr viel reicher. Es hat ja in Deutschland erhebliche Enteignungen gegeben dann im nachreformatorischen Prozess. Aber sagen, es ist eine gut ausgestattete Kirche, die eben ermöglicht, dass die Kirchen im großen Stil tätig werden in den Feldern von der Gemeindearbeit über Sonderpfarrämter bis hin zu schulischen Bereichen, in denen sie sich engagieren. Und auch in den diakonischen Bereich fließen Zuschüsse, wobei der Großteil der Finanzierung dort Entgelte für soziale Leistungen aus dem Sozialgesetzbuch entsprechend sind. Also das klassische kirchliche Krankenhaus wird jetzt im Großen und Ganzen nicht aus Kirchensteuern finanziert. Insoweit, das war ja der Einspieler, dass es da so eine Lüge gibt. Ich weiß nicht, wer sich die Daten anschaut, die auf den kirchlichen Homepages sind, da wird das schon transparent gemacht. Es fließen inzwischen Zuschüsse da rein.
Entschuldigung, inzwischen wird das transparent gemacht.
Ja, ist klar, es gibt Fortschritt. Also
wenige, aber es gibt welche.
Herr Möller, Sie haben darauf abgehoben, dass es Ihnen bzw. dem Zentralrat der konfessionsfreien Anliegen ist, dass nur erwachsene Kirchenmitglieder einen sozusagen Mitgliedschaftsvertrag schließen und nicht schon sozusagen von Säugling an man Kirchenmitglied ist. Warum ist das so wichtig?
Naja, das ist ja ganz offensichtlich, weil es eigentlich ein Unding ist, das finden wir nur nicht mehr komisch, weil wir so dran gewöhnt sind, dass Säuglinge ungefragt zum Mitglied einer Steuergemeinschaft gemacht werden müssen, um dann als Erwachsene austreten zu müssen, aktiv gegen Gebühr unter Wartefristen, wohingegen heute jeder Newsletter mit einer sogenannten Opt-in-Regelung arbeitet, also vorschreibt, dass man nur Leuten einen Newsletter schicken darf, die sich aktiv dafür entschieden haben. Und nochmal, wenn ich mir überlege, wir würden heute mal hingehen und würden alle Kirchenmitgliedschaften nur noch dann aktiv halten, sagen wir in einem Zeitraum von 3 Jahren, die das bestätigen, dann wäre das erheblich weniger. Die Leute wurden als Kinder zu Kirchenmitgliedern gemacht, dann wird ihnen erzählt, dass die Kirchensteuer in soziale Zwecke fließt, das glauben sie, und dann bleiben sie Mitglied in der Kirche. Und nur so hat es die Kirche geschafft, so viele Mitglieder zu bekommen. Das heißt also, Kinder dazu zu machen und dann unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sie in den Kirchen zu halten. Und das halte ich für doppelt höchst problematisch.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur und wir diskutieren die Frage Kirchensteuer abschaffen, ja oder nein. Zu Gast sind der Staatskirchenrechtler Hans-Michael Heinig, er leitet auch das Kirchenrechtliche Institut der Evangelischen Kirche, und Philipp Möller, Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien. Nur noch 40 Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied einer der beiden großen Kirchen. Bei mehr als 80 Millionen, die hier leben, Tendenz sinkend. Lassen Sie uns bitte mal noch über die Alternativen zur Kirchensteuer sprechen, die es ja auch gibt. In Italien, Spanien oder Ungarn zum Beispiel gibt es eine Kultursteuer. Da kann ich aus einer Liste auswählen, welche Organisation meinen Steueranteil bekommen soll. Die Kirchen oder der Kulturbereich zum Beispiel. Herr Heinig, was wäre, wenn Deutschland eine solche Alternative einführen würde, oder geht das verfassungsrechtlich überhaupt?
Also man müsste die Verfassung ändern. Erstens die Kirchensteuer als Angebot, das ist ja nur ein Angebot, dass die Religionsgemeinschaften nicht wahrnehmen müssen, und die Weltanschauungsgemeinschaften sind ebenfalls berechtigt, solche Mitgliedersteuern zu erheben, tun sie aber nicht. Also dieses Angebot muss gestrichen werden, und zugleich müsste dieses für das deutsche Finanzverfassungsrecht völlig systemfremde Moment dann in die Verfassung integriert werden.
Herr Möller, was würden Sie von diesem Alternativmodell der Kultursteuer halten?
Also für mich klingt das total sinnvoll. Ich halte es für total wichtig, dass hier Transparenz vorgeschrieben wird. Das heißt, ich finde, es muss den Menschen aktiv klar gemacht werden, wohin ihr Geld dort fließt, was damit passiert und wie hoch der prozentuale Anteil ihres Geldes ist, der tatsächlich in soziale Aufgaben fließt, und wie viel eben von einem personellen Wasserkopf, wie im Fall der Kirchen, evangelische Kirche, 80% verschluckt wird. Das finde ich, das muss man den Leuten transparent machen. Und für uns als Zentralrat der Konfessionsfreien steht die Selbstbestimmung ohnehin ganz oben. Das heißt also, wenn ein System entstünde, in dem Menschen selbstbestimmt entscheiden können, wo ein gewisser Teil ihrer Einkommenssteuer zusätzlich investiert werden soll, dann halte ich das für sehr sinnvoll.
Nochmal nachgefragt an Sie, Herr Heinig, was für Konsequenzen hätte es denn, wenn die Kirchen nur noch Geld aus einer Kultursteuer bekämen? Wie sähe die Kirchenlandschaft in Deutschland aus?
Also es gibt in Europa ja überall nur einmalige Systeme, und die sind auch, sagen, bunt gemischt. Ich meine, in Italien gibt es dann Kirchen, die hohe Vermögen haben, großen Immobilienbesitz. In Spanien, wo es eine vergleichbare Kultursteuer gibt, gibt es zugleich massive Staatsleistungen, die weit größer sind, als wir das in Deutschland, diesen Restbeständen, die auch abgelöst werden müssen, kennen. Also das hängt jetzt, alles hängt dann doch an der Stelle miteinander zusammen. Gibt es nur Spenden und privatrechtliche Beiträge? Gibt es Subventionen? Gibt es Staatsleistungen? Wenn man nur diese Kultursteuer hätte, hätten wir deutlich ärmere Kirchen, die zugleich massiv vom Staat abhängig sind, weil der Staat ja dann bestimmt, wie hoch der Steuersatz ist. Also die Pointe der Kirchensteuer ist, nur die Mitglieder werden besteuert und sagen, solche, die keine religiösen Interessen haben, müssten ja bei so einer Kultursteuer mit integriert werden in dieses System. Sie müssten plötzlich Abgaben zahlen, die sie bisher nicht zahlen mussten. Das halte ich für unfair. Und zugleich würde sagen, religiöse Freiheit massiv reduziert, weil der Staat eben selber entscheiden kann, wie hoch der Hebesatz ist. Und das bei der Kirchensteuer auch anders.
Das ist ja jetzt schon ähnlich, wenn ich das mal kurz sagen darf. Also im Moment besteht der Haushalt der evangelischen Kirche, liegt mir hier vor, aus 12,3 Milliarden Euro. 43% sind Kirchensteuer und 26% sind Fördermittel und Zuschüsse. Das heißt also, zu einem Viertel wird diese evangelische Kirche ja sowieso jetzt schon mitfinanziert. Und was mir jetzt schon wieder unter den Tisch fällt, ist die Tatsache, dass die Kirchensteuer als Sonderausgabe mit 4 Milliarden Euro von allen Menschen jetzt schon mitfinanziert wird. Also ich halte es für falsch, hier so zu tun, als würden nur die Kirchenmitglieder die Kirchen finanzieren. Das entspricht nicht der Realität.
Dann könnte man natürlich jetzt auch noch über das von Ihnen, Herr Heinig, angesprochene Spendenmodell nachdenken. Gerade in den USA oder auch in Frankreich leben die Kirchen ja vor allem von Spenden ihrer Mitglieder oder von denen, die gut finden, was da innerhalb der Kirchen passiert. Wäre das eine Alternative?
Auch Spenden würden steuerlich begünstigt, jedenfalls wenn wir nicht radikal mit unserem bisherigen Gemeinnützigkeitsrecht brechen wollten. Man kann diese Absetzbarkeit dann von Spenden natürlich deckeln. Das ist eine Option. Aber Spenden bleiben weiterhin eine Finanzierungsform im Moment unter vielen. Wenn man ausschließlich auf diese setzt, hat das natürlich enorme Implikationen auf die Religionskulturen, weil das zu einer starken Ökonomisierung führen würde. Wir sehen das dann, dass Pfarrerinnen und Pfarrer dann den finanzgewaltigen Kirchenmitgliedern dann nach dem Munde reden müssten, damit refinanziert wird. Und genau das wollte man 1919 verhindern. Genau diesen starken Einfluss von finanzmächtigen Kirchenmitgliedern gegenüber den anderen. Nochmal, das Besondere an diesem Steuersystem, dass erstmal jeder nach Leistungsfähigkeit einzahlt und über die Verwendung dieser Mitteln dann eine Synode im Bereich der evangelischen Kirche entscheidet, die dann aus partizipativen Wahlen entstanden ist. Und das ist ein Finanzierungsmodell, der eben auch demokratiegerecht ist und weit überlegen einem harten Marktmodell mit entsprechenden Veränderungen dann auch der religionskulturellen Landschaft.
Na, es ist ja immer so, dass Subventionen den Wettbewerb verzerren und das sehen wir hier ganz deutlich. Die Kirchen sind stark subventioniert, sie sind stark bevorzugt gegenüber allen anderen Weltanschauungsgemeinschaften und Organisationen und entsprechend bildet das heutige Erscheinungsbild der Kirche ja überhaupt nicht mehr die Realität ab. Also die Abstimmung mit den Füßen trägt die Menschen scharenweise aus den Kirchen heraus. Und ich finde, dem muss die Politik auch gerecht werden. Diese zahlreichen Privilegien und diese Steuermillionen, Milliardengeschenke, die gemacht werden, die sind weder zeit- noch verfassungsgemäß. Und es geht so nicht weiter.
Jetzt aber nochmal nachgefragt mit Blick auf diesen September 2022. Durch Energiekrise und Inflation kommen gerade viele Menschen in Existenznot. Umso wichtiger könnte ja das soziale Engagement der Kirchen werden. Schaden wir als Gesellschaft uns nicht selber, wenn wir ausgerechnet jetzt die Kirchensteuer zur Disposition stellen?
Aber das würde ich gar nicht in Verbindung miteinander bringen. Also ich meine, dass dieses Angebot, die Kirche gibt sich ja auch selbst den Auftrag, Menschen in ihren Lebenswegen zu begleiten, das nimmt doch einfach kaum noch jemand wahr. Beide Kirchen haben sich in Sachen Glaubwürdigkeit politisch wie weltanschaulich total selbst geschadet. Also jetzt hinzugehen und zu sagen, die Kirchensteuer würde gewissermaßen, die eingesparte Kirchensteuer würde ein soziales Problem verursachen, da werden auch zwei Dinge hier miteinander in Zusammenhang gebracht, die gar nicht zusammengehören. Also die Kirchensteuer ist ein System, um die Kirchen mit Hilfe der Infrastruktur des Staates zu bezahlen. Ja? Und wenn es jetzt um psychologische, sagen wir mal, Seelsorge geht, dann hat es überhaupt nichts miteinander zu tun.
Also die Kirchen machen schon Angebote an die Breite der Gesellschaft, die auch wahrgenommen werden, die
kaum jemand,
auch sagen weit über das hinausreicht, was die Mitglieder erreicht. Man kann an Kindertagesstätten denken, an
die werden doch nicht von der Kirchensteuer bezahlt,
Trägerschaft bitte.
Bekommen, nein, nein.
An diakonische Tätigkeiten denken, wir können an bezahlt. Die Bahnhofsmission denken, wir können an Obdachlosenhilfe denken. Natürlich fließen dort überall Kirchensteuermittel hinein in unterschiedlichen Anteilen. Mhm. Manchmal sind es nur 10%, manchmal sind es 90%. Das hängt sehr von dem sozialen Tätigkeitsfeld ab. Und dass sagen die Personalkosten, die sagen den höchsten Posten ausmachen im kirchlichen Haushalt, ist doch ganz klar, weil das Arbeit mit Menschen ist. Das ist sagen personalintensive Arbeit. Das ist wie wenn man sich mokieren darüber, dass in der Schule die Personalkosten
bitte das sind. Nein, das den Vergleich kann ich so nicht stehen lassen. Die Schule ist für die Bildung da und die Religion ist eben nicht für die Bildung da.
Aber Sie haben doch insinuiert, dass hier sagen Geld verbraten würde für Personalkosten. Das ist nun mal bei Arbeit mit Menschen in allen Bereichen sozialer Arbeit bilden die Personalkosten den größten Kostenfaktor.
Also Entschuldigung,
da ist nichts dran zu skandalisieren.
Nein, es geht nicht um Skandalisieren. Es geht nur darum festzustellen, dass es hierbei um 10 Milliarden Euro handelt, die evangelische Kirche von ihren 12 Milliarden nach eigener Angabe in Personalkosten steckt. Und solche hohen Personalkosten, die wären doch gerechtfertigt, wenn das noch irgendwie jemand in Anspruch nehmen würde. Aber das ist doch einfach nicht mehr der Fall.
Mich würde eine Sache noch interessieren, wie Sie es einschätzen, ob es tatsächlich realistisch sein kann, dass dieses Modell der Kirchensteuer in absehbarer Zeit verändert wird, Herr Möller. Rechnen Sie sich da Chancen aus?
Es sind inzwischen 42% der Menschen konfessionsfrei. Es wird in absehbarer Zeit die absolute Mehrheit sein, übrigens auch die absolute Mehrheit der Wahlberechtigten. Und das kann man allen politischen Verantwortlichen, die noch eine politische Zukunft haben möchten, nur empfehlen. Wahlen werden nicht mehr auf der Kirchbank gewonnen. Ganz im Gegenteil. Insofern kann ich nur sagen, die Säkularisierung schreitet voran. Dagegen kann die Kirche eigentlich nichts mehr unternehmen.
Wenn man heute eine Verfassung aushandeln würde, würde man punktuell zu anderen Ergebnissen kommen. Aber für eine verfassungsändernde Mehrheit ist nichts in Sicht. Diese Art von Kulturkampf sollten wir uns auch sparen. Sondern stattdessen das vorhandene System, das 1919 wohlweislich auf Bedingungen religiöser Pluralität zugeschnitten war, als sie gar nicht erlebbar war, wo sagen man ziemlich weise war und ziemlich vorausschauend sich überlegt hat, wie können wir eine religiös, weltanschaulich heterogene Gesellschaft verfassungsrechtlich in diesem Bereich einfassen. Da hat man sich kluge Dinge überlegt und das darauf zugeschnitten. Keines der relevanten religionspolitischen Probleme wird mit der Abschaffung der Kirchensteuer gelöst.
Zum Thema Kirchensteuer eine letzte Frage an Sie beide mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Möller vom Zentralrat der Konfessionsfreien, der das Ende der Kirchensteuer will. Gibt es denn ein Argument von Hans-Michael Heinig, das Sie überzeugt hat?
Ja, auf jeden Fall. Herr Heinig, Sie haben jetzt mehrfach von der Weimarer Reichsverfassung gesprochen, zuletzt 1919. Das finde ich ein sehr gutes Argument. Und wenn wir uns darauf einigen könnten, auf den Zustand von 1919 zurückzugehen, dann wäre ich schon happy. Dann würden die Kirchen die Steuerlisten bekommen und könnten selbstständig einziehen. Aber der Eintrag der Konfession in der Lohnsteuerkarte, der würde wegfallen. Insofern könnten wir uns vielleicht im Jahr 1919 gewissermaßen wieder treffen, vorerst.
Und Sie, Herr Heinig, der Sie für die Kirchensteuer gestritten haben, womit hat Philipp Möller bei Ihnen vielleicht einen Punkt gemacht?
Ich sehe schon das Problem bei der unbegrenzten steuerlichen Absetzbarkeit der Kirchensteuer im Vergleich zu sonstigen Spenden und gemeinnützigen Mitgliedsbeiträgen. Da gibt es ein Ungleichheitsproblem, das politisch adressiert werden kann. Das leuchtet mir ein, dass ist auch vom Finanzvolumen her erheblich. Das muss man einfach zugestehen.
Also bei vielen Punkten der Uneinigkeit am Ende doch zumindest ein gewisser Teil von Einigkeit oder von Verständigung. Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk. Vielen Dank an Sie beide, an den Staatskirchenrechtler Hans-Michael Heinig und an Philipp Möller vom Zentralrat der Konfessionsfreien. Danke, dass Sie miteinander diskutiert und gestritten haben.
Danke auch.
Danke.
Hier im Programm geht's jetzt weiter mit Kultur heute. Ich bin Burkhard Schäfers und wünsche Ihnen einen schönen Abend.